HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Dieter Frey, Experte für Fehlerkultur. Gastgeberin ist Tanja Küchle. Dieter Frey, Sie sind Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie haben sich dort vor allem mit Fehlern und Fehlermanagement in Unternehmen befasst. Bevor wir im Verlauf des Gesprächs dorthin kommen, fangen wir doch mal ganz banal an. Nicht nur in Unternehmen, überall lauern sie ja auf uns. Dieter Frey, warum machen wir überhaupt Fehler?
Ja, der liebe Gott hat den Menschen anscheinend nicht perfekt geschaffen. Immer wo Menschen sind, geschehen Fehler im Einzelbereich von Einzelmenschen. Und da, wo mehrere Menschen zusammen sind, passieren noch mehr Fehler, weil es oft um Koordinationsabstimmungsaufgaben geht, auch um komplexe Aufgaben. Und da ist es weltweit nahezu naturgegeben, dass nicht alles perfekt läuft. Nobody is perfect und Fehler werden gemacht. Wichtig ist, welche Konsequenzen zieht man daraus?
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Koordinationen sind problematisch, wo viele zusammenkommen, viele Menschen. Was gibt's denn sonst noch für Ursachen? Wie entstehen Fehler?
Sehr vielfältig. Also einerseits, wenn wir bei der Koordination bleiben, immer da, wo Menschen zusammenarbeiten, müssen ja Prozesse zusammengefügt werden. Und oft ist total unklar, wer ist verantwortlich, wer ist zuständig. Aber es gibt natürlich sogenannte Leichtsinnsfehler, dass innerhalb einer Kette eine Person überlastet ist oder abgelenkt wird oder einfach von der menschlichen Natur aus nicht sehr diszipliniert und korrekt arbeitet. Oder es gibt systematische Fehler von Gruppen, die sehr oft sogar im Besitze der Wahrheit sind, aber wo dann die Meinungsführer bestimmte Dinge so definieren und so überzeugt sind, dass sie dann einen systematischen Fehler machen und konträre Informationen eher ignorieren.
Ja. Was wäre so ein Beispiel dafür?
Ja, ein Beispiel wäre aus der Geschichte zum Beispiel Pearl Harbor. Ja. Es war bekannt, dass die Japaner die amerikanische Navy angreifen. Aber die damit befasste Expertengruppe hat diese Informationen ausgeblendet. Die waren der Meinung, die werden nie wagen, die Amerikaner anzugreifen. Und die haben also innerhalb dieser Gruppe systematisch solche Informationen verzerrt. Wir wissen es bei Flugzeugabstürzen auch, dass die Informationen, die vom Bordingenieur kommen, vom Piloten und Copiloten auch nicht immer so interpretiert werden, weil der Bordingenieur im Allgemeinen wenig Gewicht hat. Ja, also das wären jetzt solche systematischen Fehler, wo Gruppen quasi negativ oder kritische Informationen ausblenden.
Wann ist denn überhaupt ein Fehler ein Fehler? Also wer definiert das?
Das ist eine gute Frage. Es sind letztlich immer Abweichungen zwischen Soll und Ist. Ob das die Kleidung ist, ich mache einen Fehler und habe mich schlecht gekleidet und werde deshalb krank. Ja. Also zwischen einem Sollzustand, der wünschenswert ist, der notwendig ist, und einem Ist-Zustand. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Interpretationen. Natürlich ein Fehler im Fahrverhalten, zum Beispiel beim Autofahren, da ist es klar vorgegeben, ist ein Fehler, wenn ich rot über die Ampel fahre. Aber es gibt viele andere Dinge, wo Menschen keine Klarheit haben, was ist der Ist-Zustand und Soll-Zustand. Und wo zwar der Beobachter sagt, es ist ein eindeutiger Fehler gewesen. Also nehmen wir zum Beispiel Fußballspiel, ja. Wo man sagt, es war ein Foul. Und wo der betroffene Spieler aber oder die betroffene Mannschaft aber immer sagt, das ist nie und immer ein Foul gewesen. Also es hängt natürlich auch ab von der Sichtweise, von der Interessenlage, wie ich Soll- und Ist-Zustände definiere. Und da Menschen im Durchschnitt sehr eigennützige Wesen sind, sich selbst schützen wollen, gibt es so etwas natürlich wie eine Fehlervermeidungskultur. Man versucht, den Fehler unter den Teppich zu kehren, so nach dem Motto, also wenn einer einen Fehler macht, dann bin's nicht ich. Ja, und das ist natürlich verheerend sehr oft. Aber sehr subjektiv, sehr subjektiv.
Also zum Beispiel fällt mir auch noch ein, wenn man in einer Partnerschaft fremd geht und dann sagt der eine, das war aber jetzt ein Fehler und der andere sagt vielleicht mit Berechnung, dass die Beziehung zu Ende geht, das war überhaupt kein Fehler. Oder ist das zu komplex gedacht?
Das hängt wiederum ab vom Wertesystem. Wie gewichte ich ein Verhalten? Ja? Ist es ein absolutes No-Go für den einen? Ja, der sagt, also das ist so unterhalb und absolut indiskutabel. Das ist so ein Fehler, der irreversibel ist und das Vertrauen ist für immer zerstört. Oder jemand anders, der sagt, nee, das war überhaupt kein Fehler, das kann ich tolerieren. Oder es war vielleicht sogar notwendig, um die Beziehung zu beenden. Oder war vielleicht notwendig, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, weil ich jetzt festgestellt habe, unsere Beziehung ist damit sogar belastbar. Also Sie sehen, dasselbe Verhalten mag ganz unterschiedlich interpretiert werden, je nach dem Wertesystem, nach dem Interessensystem, nach dem Soll- und Zielzustand. Das ist ganz wichtig. Ja. Das heißt, ganz selten werden deshalb auch Leute sagen, wenn man sie auf einen Fehler hinweist, danke für den Hinweis, sondern sie werden, weil sie aus einer anderen Sichtweise dieses sehen, das immer eher als Bedrohung sehen.
Das heißt, was für eine Fehlerkultur haben wir in Deutschland, Dieter Frey?
Ganz schwierig zu sagen. Auf der einen Seite, denke ich, sind die Deutschen sehr korrekt und diszipliniert. Es ist ja nicht zufällig, dass wir erfolgreich sind, dass wir so erfolgreich sind in der Wirtschaft. Also das heißt, im positiven Sinne würde ich schon sagen, ein großer Anteil der Firmen hat eine positive Fehlerkultur, wo sie problemlöserorientiert sind und aus Fehlern lernen. Aber ich kenne natürlich auch sehr, sehr viele Firmen, wo dieses Korrektheit bewirkt, ich möchte mir keine Blöße geben und wir möchten die Sache unter den Teppich kehren. Mit einer guten Fehlerkultur ist natürlich immer auch eine Streit- und Konfliktkultur verbunden und die haben wir im Durchschnitt weniger. Ja, wir haben eher so eine, entweder eine falsche Harmonie oder eine Ruppigkeit. Aber im Durchschnitt würde ich vor allem den Spitzenunternehmen schon attestieren, dass sie eine Fehlerkultur haben im Sinne von Fehler werden als Chance gesehen und sie sind problemlöseorientiert. Ja, sonst wären wir nicht so erfolgreich. Ja.
Das ist jetzt dann auch schon bezogen auf das Fachgebiet Unternehmen, Unternehmenskultur. Das ist ja vor allem die Wirtschaftswissenschaft, die sich mit diesem Thema Fehlerkultur, Fehlermanagement auch beschäftigt. So im Allgemeinen machen wir ja auch Fehler. Da gibt's aber nicht so viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Dieter Frey, wir haben in Bezug auf die Fehlerkultur auch von einer Demütigungskultur in Schulen gesprochen. Was meinen Sie damit?
Also eine Demütigungskultur in den Schulen meine ich, und das ist schon kennzeichnend für Deutschland, dass man versucht, die Schüler auszusondern, dass der Lehrer mit Rot sagt, das ist falsch. Anstatt, ich nenne es mal, eine Wertschätzungskultur, wo man versucht, jedes einzelne Kind zu fördern, wo man versucht, die Stärken herauszukitzeln. Und ich erlebe leider in vielen Schulen diese Demütigung, wo man versucht, eben Leute auszusondern, zu sehr auf Fehlerorientierung, auf Schwächenorientierung. Da kann man noch sehr viel zulegen. Da sehe ich leider, leider sehr viel Defizite in der deutschen Schulkultur. Und es ist ja nicht zufällig, dass bei uns diese teilweise suboptimalen PISA-Ergebnisse vorhanden sind, wo man feststellt, dass vor allem bei Kindern, die aus benachteiligten Elternhäusern kommen, kaum eine Chance haben, eine Schule abzuschließen. Ja?
Das bringen Sie jetzt in Verbindung mit dieser, sagen wir mal, destruktiven Fehlerkultur oder der Art und Weise, wie dann mit Leistungen und vielleicht Fehlleistungen in Schulen umgegangen wird. Welche Konsequenz hat dieser negative Umgang, jetzt mal allgemein gesprochen, auch außerhalb der Schule, mit Fehlern für unsere Gesellschaft?
Ja, in dem Augenblick, wo ich den Fehler bestrafe, wo ich die Schwächen jeweils betone, fährt automatisch das Immunsystem aus im Sinne von Selbstwertschutz. Ja, die Leute versuchen sich zu verteidigen. Wenn man die Leute runterzieht, man macht sie schlecht, man demotiviert sie. Und damit habe ich natürlich das Problem nicht gelöst. Man muss ganz von der anderen Seite her gehen, also Fehler nicht bestrafen, sondern erreichen, dass Menschen eine Sensitivität, ein Bewusstsein entwickeln für Fehler. Aber dass man dann eben versucht, aus diesem Fehler zu lernen. Schon Konfuzius sagte mal, wer aus einem Fehler nicht lernt, macht einen noch größeren zweiten Fehler. So. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial in den Familien, in den Schulen, in den Universitäten und noch mehr in den Firmen.
Wir sprechen gleich en Detail darüber, wie so ein Fehlermanagement in Unternehmen aussehen kann. Und ja, was wir möglicherweise auch daraus für den Alltagsgebrauch ableiten können. Jetzt möchte ich aber zur ersten Musik gerne von Ihnen noch wissen, da haben Sie sich was Besonderes ausgesucht, Mozarts Klaviersonate in C-Dur. Und ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet Mozart, der aus heutiger Sicht ja nahezu perfekt gewesen zu sein scheint.
Vielleicht aus der ersten Sicht, das war perfekt. Und wir wissen alle, welche auch negativen Aspekte Mozart in seinem Leben erfahren musste. Er war lange Zeit sehr arm, er hatte Probleme, er wurde sehr oft auch von Hof verbannt. Und ich habe ihn immer bewundert. Ich habe unter Pseudonym auch ein Buch mal über Mozart geschrieben und deshalb liegt es mir natürlich sehr nahe. Und ich mag ihn einfach, ich mag ihn von der Person, ich mag seine Musik und deshalb habe ich Mozart ausgewählt.
Und jetzt hören wir das Allegro aus dem ersten Satz aus Mozarts Klaviersonate in C-Dur für Anfänger, gespielt von überhaupt keiner Anfängerin, sondern von einer der besten Mozart-Interpretinnen unserer Zeit, wenn nicht sogar von der Interpretin überhaupt, Mitsuko Uchida. Mitsuko Uchida spielte Mozarts Klaviersonate in C-Dur, das Allegro aus dem ersten Satz, Köchelverzeichnis 545. Gewünscht hat sich dieses Stück der Sozial- und Wirtschaftspsychologe Dieter Frey. Er ist heute mein Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Tanja Küchle. Wir haben gerade darüber gesprochen, Dieter Frey, dass wir in Deutschland eher eine destruktive Fehlerkultur pflegen. Fehler gelten gemeinhin als etwas, das man ja lieber vermeiden will. Sie haben daraufhin gesagt, nobody is perfect. Wir machen eben Fehler. Besser sollten wir also aus ihnen lernen. Aber das ist ja mit Verlaub nichts wirklich Neues. Trotzdem fällt es uns offenbar sehr schwer, das, was wir ja eigentlich schon wissen, auch tatsächlich umzusetzen. Vielleicht können wir uns da ja was von Unternehmen abgucken, denn dort ist das sogenannte Fehlermanagement oft ein etabliertes Verhalten, in Regeln festgeschrieben und institutionalisiert. Dieter Frey, Sie haben sich als Sozial- und Wirtschaftspsychologe intensiv mit Unternehmenskulturen beschäftigt. Was können wir denn über den guten Umgang mit Fehlern von Unternehmen lernen?
Ich fange jetzt erst mal noch mal ganz kurz mit dem schlechten Umgang an.
Ja.
Es gibt Unternehmen, wo man keinen Fehler machen darf, die eine sogenannte Null-Fehler-Strategie fahren und wo man dann auch sagt, es darf kein Fehler gemacht werden. Nur ich kann es den Menschen nicht verbieten. Menschen machen Fehler, ja. Und die Konsequenz bei einer sogenannten Null-Fehler-Strategie, wo man sagt, hier dürfen keine Fehler gemacht werden, ist eine Fehlervertuschung, eine Sündenbock-Strategie, aber kein offener Umgang mit Fehler. So, und das ist natürlich verheerend, ja. Und nun gibt es Gott sei Dank die andere Strategie. Zum Beispiel Toyota war weltweit die erste Firma, der es gelungen ist, in der ganzen Organisation durchzusetzen, dass wo ein Fehler passiert, 5 Warum-Fragen gestellt werden. Also wo man fragt, also warum ist das passiert? Zum Beispiel, dass es Beschwerden von Kunden gab. Aha, der Chef war im Urlaub. Warum hat sein Stellvertreter das nicht gemacht? Der wusste das nicht. Warum wusste der das nicht? Weil ich als Chef mit ihm nicht kommuniziere. Warum habe ich als Chef nicht kommuniziert? Weil ich ein Edelsachbearbeiter bin und zu sehr technisch arbeite, aber nicht Führungsaufgaben übernehme. Und jetzt sieht man, dass wenn man 5 Warum-Fragen stellt, dass dieses in die Tiefe geht. Erstens sind Fehler in Firmen immer auch Chefprobleme, ja, weil da was übersehen wird. Und zum Zweiten ist es ganz selten nur eine Person, sondern es ist eine Verwicklung von Dingen. Ja. So, und jetzt brauche ich eine offene Kultur, wo ich das zunächst mal positiv sehe und man sieht, wenn wir diesen Fehler nicht beheben, dann beginnt irgendwann mal eine Katastrophe in der Verkettung. Das hat man mit Tschernobyl gesehen, das hat man im Challenger-Unglück gesehen. Und die meisten Katastrophen sind ja meistens auch menschlicher Natur und die geschehen aus dieser Vertuschung von Fehlern, dass man keine offene Kultur hat, sondern Leute vorschnell bestraft, anstatt zu sagen, Fehler passieren, aber wir wollen immer daraus lernen, wir wollen immer Ursachenanalyse machen. Es geht nicht um Bestrafung, sondern um Kausalanalyse, um Ursachenanalyse.
Gleichzeitig ist es natürlich besser, dann zu sagen, Fehler lasse ich zu, aber ich werde nicht zu nachlässig. Das ist ja auch eine schmale Gratwanderung,
ja, kann ich mir vorstellen. Absolut. Und natürlich hängt es zusammen mit der Disziplin von Menschen. Ja, also wenn ich vorher auch gesagt habe in den Schulen, es werden nur auf die Schwächen und auf die Fehler Bezug genommen, dann gehört natürlich selbstverständlich auch dazu, ich muss meine größten Schwächen erkennen und meine größten Fehler erkennen, in den Schulen wie in den Firmen, und muss sie bekämpfen, muss daran arbeiten. Und die von Ihnen angesprochenen Firmen in Deutschland, die sind ja dann erfolgreich, wenn sie diese Fehlerkultur haben. Diese, ich nenne es mal positive Fehlerkultur oder was Sie Fehlermanagement genannt haben, die sind erfolgreicher, weil sie sehen, wir entwickeln uns permanent. Also wer noch nie einen Fehler gemacht hat, wird auch in der Zukunft keinen machen, wird sich nicht entwickeln. Ja?
Also überhaupt erstmal die Kommunikation des Fehlers und die Transparenz ist wichtig. Aber wie ist das, wenn ich meinem Chef sagen möchte, dass er einen Fehler gemacht hat? Wie soll ich da vorgehen oder muss ein Chef das zulassen?
Der Chef kann glücklich sein, wenn er Mitarbeiter hat, die den Mut aufbringen, ihm das zu sagen. Ja? Und die Chefs sind mit Sicherheit auch erfolgreicher. Ja?
Und dann kann man als Mitarbeiter auch froh sein, wenn man so einen Chef hat, der sagt, okay, ich möchte das, so häufig ist das ja auch
ja,
nicht.
Ja, aber wir bilden da zu wenig die Chefs aus und auch zu wenig die Mitarbeiter aus, im Sinne von, dass es eigentlich zu, ich nenne es mal, ethikorientiertem Verhalten gehört, die anderen Leute zu spiegeln, wo Fehler passieren. Sei es, dass Menschenwürde verletzt wird als Führungsfehler, aber sei es, wo einfach Fehler in den Abläufen gemacht werden, sodass Fehler im Produkt, im Service oder im Prozess entstehen. Und da ist es ganz wichtig, das, was man auch lernt, wie formuliere ich das? Und es ist natürlich eine schlechte Formulierung, wenn ich sage, das ist ja Mist gebaut, das ist schlecht, das ist ja fürchterlicher als bei Ihrer Mutter und so weiter. Sondern der Ton macht die Musik. Ich habe einen Verbesserungsvorschlag oder ich würde gerne nochmal mit Ihnen über das Ereignis gestern sprechen. War das nicht etwas zu laut? War das nicht etwas zu nebulös? War das nicht etwas zu verachtend? Ja, das heißt, der Ton macht die Musik. Ich muss das sehr sensitiv rüberbringen.
Also Fehleransprache ist wichtig. Wie kommuniziere ich einen Fehler? Wie sage ich, du hast einen Fehler gemacht? Wie formuliere ich das? Sie haben jetzt auch darüber gesprochen, wir haben das Führungspersonal nicht entsprechend ausgebildet, häufig. Oder sagen wir mal, es ist selten so gut ausgebildet, dass es mit Fehlern ideal umgehen könnte. Dieter Frey, Sie tun was dagegen. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München sind Sie Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie und leiten dort auch das Center for Leadership und People Management. Was machen Sie da genau? Wie kann ich das übersetzen?
Ja, das können Sie so übersetzen, dass wir im Allgemeinen Professoren haben, die absolut top sind. Die Ludwig-Maximilian-Universität war ja die erste deutsche Elite-Universität und unsere Professoren sind im Durchschnitt gut, aber nur fachlich. Und viele sind eben nicht gut im Umgang mit Menschen. Ja? Und Forschungsleistungen sind immer auch Teamleistungen, wo ich in einem Team Leute aus unterschiedlichen Disziplinen, aus unterschiedlichen Kulturen, manchmal schwierige Persönlichkeiten zusammenbringen muss. Ja? Und da passieren natürlich Fehler. Da passieren Fehler im Umgang, da passieren Fehler, wie kommuniziere ich? Und wir bilden nun flächendeckend unsere LMU-Dozenten aus in Führung, in Motivation, in Kommunikation, im richtigen Fragenstellen, im richtigen Konfliktmanagement, weil wir der Überzeugung sind, dass durch gute Führung und durch eine gute Kultur am Lehrstuhl und in den Fakultäten gleichzeitig auch die Forschungsleistung steigt. Und alle Befunde, die wir bisher haben, gehen genau in die Richtung. Und was wir transportieren, ist, wir nennen es mal, ethikorientierte Führung. Darunter verstehe ich, dass auf der einen Seite Qualität, Excellence, Spitzenleistungen gefordert wird an der Universität, brauche ich aber auch in jeder Firma, in jedem Krankenhaus, in jedem Zirkus, aber gleichzeitig fairer Umgang mit Menschen, also anständiger Umgang. Und meine These ist, dass nur dann, wenn ich die Menschen anständig, fair, mit Wertschätzung behandle, ich auf die Dauer, auf die Qualität in der Leistung bekomme. Ja, das ist also kein Widerspruch, sondern ein Miteinander. Und da versuchen wir, unsere Professoren auszubilden. Und vieles hat natürlich damit auch zu tun, Umgang mit Fehlern. Ja, wie spreche ich das an? Wie mache ich daraus eine konstruktive Sache, sodass es eine Persönlichkeitsentwicklung gibt oder eine fachliche Entwicklung? Denn man kann sagen, ohne die Annahme von Feedback keine Entwicklung.
Wie sieht das in der Praxis denn aus? Wie nehmen die Leute das an?
In etwa kann ich sagen, die Guten nehmen es an und die, die es eigentlich annehmen müssten, da ist noch freiwillig, es kommen nicht. Also, überspitzt gesagt. Also die Akzeptanz insgesamt ist gut, aber sie ist bei den ohnehin schon Guten noch besser als bei denen, die es eigentlich notwendig hätten. Aber so ist das Leben insgesamt.
Ja, das kennen wir nicht nur aus diesem Bereich. Der nächste Titel, der nächste Musiktitel kommt von der britischen Popband Coldplay und heißt Viva la Vida. Es lebe das Leben. Das ist eine sehr positive Botschaft, Dieter Frey. Haben Sie sich darum diesen Titel gewünscht oder hat es auch noch andere Gründe?
Also die Musik macht mir einfach Spaß. Es bringt mich einfach in eine gute, in positive Stimmung und deshalb habe ich den Titel auch ausgewählt.
Und Ihre Kinder hatten da aber auch noch die Finger im Spiel.
Ja, also bei zwei der Titel haben wir darüber gesprochen. Es war nicht so, dass die Kinder ausgewählt haben. Da haben sie Wert darauf gelegt, dass es meine Präferenzen sind. Aber es gab eine hohe Übereinstimmung.
Wie man das Unternehmen Familie, das Team, führen kann, darüber sprechen wir gleich, Dieter Frey. Jetzt hören wir erstmal Coldplay mit Viva la Vida.
Couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Viva la Vida, eine Hymne aufs Leben, sang uns die britische Popband Coldplay. Gewünscht hat sich dieses Lied mein heutiger Doppelkopfgast Dieter Frey, Sozial- und Wirtschaftspsychologe und Experte für Fehlerkultur und Fehlermanagement. Mein Name ist Tanja Küchle. Dieter Frey, es waren auch Ihre Kinder, die da Mitspracherecht hatten bei der Musik, die Sie ausgesucht haben heute, teilweise. Machen Sie das immer so zu Hause, dass Sie sagen, wir sind da auf Augenhöhe oder es ist eine partnerschaftliche Beziehung?
Kommt darauf an. Ich versuche es in vielen Dingen, ja. Also, dass sie einen hohen Grad an Partizipation und dann, wenn es um die Leitplanken geht, also was zum Beispiel, Sie können jetzt schlecht sagen, also wir gehen nicht in die Schule oder wir schreiben eine Schularbeit nicht mit, ja. Da gibt es natürlich klare Grenzen oder, wie nenne ich es mal, die Richtlinienkompetenz des Vaters oder der Eltern, ganz klar. Aber sonst versuche ich eine Erziehung mit einem hohen Grad an Mitgestalten. Man nennt dieses in der Firma Shared Leadership, das heißt, dass man Führung aufteilt, auf viel Verantwortung auch. Aber wenn die Kinder dann nicht mitbestimmen dürfen, ist ganz wichtig, erklären, begründen, Sinn vermitteln. Ja. Also insofern denke ich, dass es eine tolle Erziehung ist für die Kinder, aber mit Sicherheit würden sie vieles anders machen.
Ich glaube, das ist in vielen Familien so, dass die Kinder dann noch ein bisschen was anders machen würden als die Eltern. Wir haben gerade gesprochen über Fehlermanagement in Unternehmen. So eine Familie ist ja eigentlich auch ein Unternehmen. Profitieren Sie da von Ihrem Wissen aus der Wirtschaftswissenschaft, aus der Wirtschaftspsychologie in Ansätzen, wie Sie dann zu Hause mit Fehlern umgehen oder auch in Ihrem Privatleben?
Ich versuche zu profitieren, aber es gibt einen Spruch, der Wegweiser geht den Weg selber auch nicht. Das heißt, ich stelle bei mir auch bei anderen Arbeitsplänen immer über mich, schon ab und zu fest, dass die Dinge, die ich draußen in den Firmen oder an der Universität proklamiere, nicht immer so gut umsetze, wie ich es eigentlich von anderen verlange in der eigenen Familie. Da macht man seine Fehler, vor allem, weil da ja auch mehr auch Emotionen drin sind. Aber ich habe eine relativ gute Selbstreflexion und kriege Gott sei Dank auch von den Kindern auch genügend Feedback, wie man es anders machen müsste. Und das ist ganz entscheidend, daraus zu lernen. Ja. Und insofern hoffe ich, glaube ich schon, dass ich eine Menge lernen kann. Also insbesondere Wärme zu geben, konsistent zu sein, konsequent zu sein, eine Gebots- statt eine Verbotsorientierung zu haben. Das sind ja auch ganz wichtige Aspekte. Wie führe ich Menschen? Führe ich mit sozialer Wärme oder sozialer Kälte? Mit Konsistenz oder Inkonsistenz? Mit Konsequenz oder Inkonsequenz? Mit Gebotsorientierung oder Verbotsorientierung?
Dieter Frey, ist das in Unternehmen oder generell auch so, dass man vielleicht irgendwie einfach so eine Grenze ziehen muss?
Absolut. Man macht natürlich in der Erziehung viele Fehler, ja. Aber ein großer Fehler ist, wenn ich nicht ganz klar die Erwartungen definiere oder den Korridor, den Rahmen, der geht oder nicht mehr geht. Das ist wie bei einem Fußballspielfeld. Man muss ja für die Kinder berechenbar sein, ja. Und da macht man natürlich in den Firmen sehr viele Fehler, aber auch im Elternhaus.
Kann ich aus dem Fehlermanagement in Unternehmen, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, das Unternehmen Familie, kann ich da allgemeine Schlüsse ziehen draus, etwas, was ich auf meinen Alltag übertragen kann?
Ja, eins zu eins. Ich kann fast alle Dinge, die die Firmen machen, auf die Familie übertragen. Zum Beispiel, erstens, dass man Fehler anspricht. Und zwar aber nicht im Sinne von Sündenbock und negativ, sondern Ursachenanalyse, dass man sich überlegt, wie hätte man das verhindern können, wie kann man es nächstes Mal verhindern. Oder eine andere Strategie, die in Firmen gemacht wird, das wir teilweise auch haben in unserer Familie, was läuft gut in der Zusammenarbeit, in unserer Kommunikation und was läuft nicht gut, was können wir besser machen, also alle einbeziehen. Oder es gibt Firmen, die sagen Fehler des Monats. Fehlentscheidung des Halbjahres. Und man kann das genauso in der Familie machen.
Das heißt, mit so einem Augenzwinkern.
Ja, in so einem Augenzwinkern. Das muss mit Humor gemacht werden. Aber einfach, dass man ein Bewusstsein hat. Ja. Entscheidend ist immer, dass man immer auch das Positive sieht. Also gerade bei der sogenannten Teamreflexion, wie man das nennt, was läuft gut bei uns, was läuft noch nicht gut, wie können wir Dinge verbessern, ist ganz wichtig, immer das Positive, das Positive, das Positive zu betonen. Ja. Um dann auch zu sagen, wo haben wir uns geärgert, was lief suboptimal, was ist schiefgelaufen, um das zu entwickeln. Und entscheidend ist immer, dass es konstruktiv ist, also im Sinne von nicht andere klein machen, ja, und eine schlechte Stimmung reinbringen, sondern sich wirklich darüber nachzugrübeln. Also wo können wir Dinge, die einen unzufrieden machen oder gar ärgern, verbessern, verbessern, verbessern.
Also auch so ein Fehler des Monats nicht als bissigen Kommentar zu sehen, sondern tatsächlich ehrlich gemeint.
Und mit
sympathisch
Humor.
Mit Humor. Genau. Ein Fehler auf einer ganz anderen Ebene ist die Ursache der Finanzkrise, die sich ja mittlerweile zäh als Euro-Krise hinzieht. Kann man die Finanzkrise als Fehler bezeichnen?
Oh, in der Tat. Vielleicht nicht als ein Fehler, sondern da ist eine Menge von Fehlern passiert. Also wenn ich jetzt dann die damalige Finanzkrise vor 3-4 Jahren nehme oder die jetzige Schuldenkrise, beginne ich mal ganz kurz mit der Finanzkrise, da war natürlich in den USA die Immobilienkrise. Das heißt, jeder hat quasi Geld gekriegt. Ja, dadurch, dass es fast keine Zinsen zahlen musste, konnte jeder die Häuser kaufen. Die Häuser sind gestiegen. Ja, und es war den Bankern klar, dass nicht alle den Kredit zurückzahlen konnten. Und da ist natürlich noch kriminelle Energie reingekommen, dass man dieses dann verpackt hat. Die Ratingagenturen haben sogenanntes AAA gegeben. Das heißt, dass man diese Dinge, die man dann verkauft hat, diese Investments dann positiv beschrieben hat. Und irgendwann musste es dann mal zum Zusammenbruch kommen. Das war also ein Fehler und ein Versagen von ganz vielen Institutionen. Da sind ganz viele Fehler passiert und es gab kein Korrektiv. Das war das Problem.
War das eher ein Fehler von einzelnen Individuen oder ein Systemfehler?
Das war ein Fehler sowohl von einzelnen Individuen, die natürlich ihre Vorteile gesehen haben, zum Beispiel in den Banken, die ganzen Investmentbanker. Aber es war natürlich auch ein Versagen von Institutionen, ja, weil jede Institution letztlich gesagt hat, ich nicht verantwortlich, Kollege kommt gleich und ich eigentlich nicht zuständig. Also man nennt dieses ja eine Verantwortungsdiffusion. Das heißt, man verschiebt, die Verantwortung haben alle und damit niemand so richtig. Ja, oder man kann es auch nennen pluralistische Ignoranz, weil alles positiv gelaufen ist und niemand reagiert hat, nahm man an, ja, das kann gar nicht so schlecht sein, sonst würde ja niemand reagieren. Nicht? Und die deutschen Landesbanken sind natürlich auf diese Ideen auch reingefallen und haben nun Riesenprobleme.
Sagen Sie, kommt es heute überhaupt noch darauf an, dass wir analysieren, was da falsch gelaufen ist?
Ja, klar. Wer aus so einem Fehler nicht lernt, macht einen noch größeren zweiten Fehler. Das ist ganz wichtig, dass man in Fallbeispielen in den Universitäten, in den Firmen diese verheerenden Fehler, die gemacht wurden von 5, 6 unterschiedlichen Institutionen und auch von vielen Personen, wenn man das nicht kritisch analysiert und daraus lernt, vor allem auch in den Universitäten, dann ist es vorprogrammiert, dass es wiederkommt.
Also geschichtlich gesehen können wir aus so einem Fehler lernen, meinen Sie? Werden wir daraus auch lernen? Was ist Ihre Einschätzung?
Die Hoffnung ist, dass wir daraus lernen und sehr oft lernen wir daraus. Immerhin haben wir ja zum Beispiel durch die Erdbeben in Japan gelernt, kann es mit der Atomindustrie nicht so weitergehen. Also manchmal gibt es ein Lernen. Wir haben teilweise auch aus Tschernobyl gelernt. Wir haben aus Challenger-Unglücken gelernt, aus Pearl Harbor. Also sehr oft braucht man leider die Katastrophe und den Leidensdruck, damit Menschen lernen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, ja, ich nenne es mal universelle menschliche Eigentümlichkeiten wie die menschliche Gier, die Dominanz des Stärkeren. Was ist mein Vorteil? Also wir brauchen immer zivilcouragierte Menschen, ob das Wissenschaftler sind oder Führungskräfte oder auch ganz sogenannte einfache Menschen, die dieses anprangern, ja, wo aus Fehlern nicht gelernt wird und wo einfach krankhafte und schädliche Prozesse laufen oder auch Produkte, die einfach langfristig fehlerhaft sind.
Also sozusagen Wächter, könnte man sagen.
Genau.
Sagen Sie, haben Sie sich das nächste Lied von Frank Sinatra wegen der Börse ausgesucht oder was hat es damit auf sich?
Also damit, das ist was sehr Biografisches. Ich war vor über 20 Jahren, hatte ich eine Professur in New York an der Graduate Faculty der New School for Social Research. Da sind alle deutschen und europäischen Juden aufgenommen worden, damals in den 30er, 40er Jahren. Und da hatte ich die sogenannte Theodor Heuss-Professur inne. Und ich lebe natürlich mit New York. Und New York ist eine faszinierende Stadt, die mich auch persönlich geprägt hat. Ein Melting Pot, ja, wo alle Kulturen der Welt versammelt sind.
Also, Frank Sinatra singt für den Melting Pot und nicht für die Wall Street. In diesem Sinne die Titelmelodie aus dem Musikfilm New York, New York.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York.
Frank Sinatra sang uns die Hymne auf New York, New York. Auf Wunsch von Dieter Frey, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist heute zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Tanja Küchle. Dieter Frey, wir haben in der vorigen Runde schon darüber gesprochen, dass die Finanzkrise auch ein Fehler war, ein Fehler von vielen, aber auch ein Systemfehler. Wir haben über die Landesbanken gesprochen und deren Schieflage. Aber im Nachhinein, die Politik hat eine Rolle gespielt, sagt aber, vor allem die anderen sind schuld, die bösen Börsenmakler und Finanzjongleure. Warum können gerade Politiker oft Fehler nicht zugeben?
Ja, Politiker stehen natürlich laufend im Rampenlicht. Und sie müssen natürlich so etwas wie ein positives Bild von sich abgeben. Die sind schon in einer schwierigen Lage. Das eigene Lager sagt, es darf doch nicht wahr sein, dass mein eigener Politiker sagt, er hat einen Fehler gemacht. Dann sieht es die Opposition, also die auf der anderen Seite ist, sofort und sagt, er muss weg. Und die Opposition nimmt das natürlich sofort auf und sagt, ihr habt ja selber gesehen, er hat gesagt, er macht einen Fehler. Und er hat nicht nur den einen Fehler gemacht, sondern auch den anderen Fehler. Und damit haben wir natürlich eine riesen Schizophrenie. Wir fordern von der Politik, ihr macht Fehler, gebt eure Fehler zu. Wenn sie aber Fehler zugeben, wird es ausgeschlachtet. Das ist also ganz schwierig. Das heißt, und wir haben die Politiker auch nicht trainiert, wie transportiere ich, dass es ehrlich rüberkommt, dass man sagt, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich begründe euch, warum ich den Fehler gemacht habe, aber nobody is perfect. Ja. Aber sie haben es insofern, muss man schon sagen, gar nicht einfach. Auf der anderen Seite würde ich mir schon wünschen, dass Politiker mehr und auch Führungskräfte mehr Fehler zugeben, weil sie dann glaubwürdiger werden. Und die hohe Unglaubwürdigkeit und der Vertrauensverlust in der Politik hängt natürlich damit zusammen, dass die Bürger sehen, Politik macht Fehler, Führungskräfte machen Fehler, aber sie geben es nicht zu.
Also wenn jemand eine hohe Glaubwürdigkeit hat, dann kriegt er eine noch höhere Glaubwürdigkeit, wenn er einen Fehler zugibt, so habe ich das jetzt verstanden. Und umgekehrt, wenn jemand eh schon nicht glaubwürdig ist und dann einen Fehler zugibt, sagt man, naja gut, hätte ich eh nicht anders erwartet bei dem. Da kommen wir auch gleich schon zu zwei prominenten Fällen. Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg und Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Dieter Frey, wer von beiden ist besser mit seinen Fehlern umgegangen oder ist der Unterschied gar nicht so groß?
Ich würde fast sagen, der Unterschied ist gar nicht so groß. Wenn ich jetzt Guttenberg sehe, der hat den Fehler lange vertuscht und hat gesagt, hat keinen Fehler, hat auch gesagt, hat nicht abgeschrieben. Und alle Experten sagen, da ist ganz klar nachzuweisen, da ist abgeschrieben worden. Also da stelle ich überhaupt keine Einsicht fest, ja, sondern es ist nur Strategie, strategisches Verhalten, nur das zuzugeben, was eindeutig war.
Also diese Salamitaktik, die dann auch Wulff gefahren
ist. So ist es. Und leider sehen wir es, wie Sie sagen, bei Wulff genauso. Ja, relativ wenig Einsicht und man ist schon erstaunt, dass da anscheinend keine interne Korrektur bei den Personen vorhanden war, aber auch keine externe Korrektur. Das heißt, dass sie vermutlich umgeben sind von Ja-Sagern, von Opportunisten, die ihnen keine Korrektur geben. Der Korrekturgeber müsste eigentlich die Frau sein. Anscheinend ist es bei beiden aber so, dass sie Frauen haben, die sie eher ja unterstützen, bleiben im Rampenlicht, weil sie da von dem Scheinwerferlicht auch was abkriegen. Das ist sich durchaus als mitkausal an für beides. Einerseits vor dem Partner zu imponieren und andererseits der Partner als Motivator. Aber ihr ganzes Umfeld scheint leider so gestrickt zu sein, dass sie nur Unterstützer, Unterstützer, Unterstützer haben und in jede Art von kritischem Denken, von Wahrnehmung, da habe ich einfach Unrecht begangen oder das ist nicht korrekt. Es fehlt, ja. Und das ist natürlich verheerend für die Politik, für das Politikverständnis, ja.
Und für
das
Politiker?
Vertrauen. Ja, und natürlich verheerend für die Politiker, weil man da generalisiert. Und wir haben Gott sei Dank viele andere Politiker, die anständig sind, die fair sind.
Eigentlich müsste man aber ja davon ausgehen, dass sie aus Fehlern auch mehr lernen als aus Erfolgen. Oder ist das eine Binsenweisheit oder trifft die gar nicht zu?
Ja, wir haben jetzt natürlich das Problem, dass in der Politik wir viele Narzissten haben und auch Machiavellisten. Also Leute, Narzissten ist ja oft eine Triebfeder. Ja, ich will anerkannt werden und ich möchte bewundert werden und ich bin machtbewusst. Und das sind just auch Leute, die gar keinen Fehler zugeben können, die keine Blöße zugeben können und die gleichzeitig umgeben sind von Leuten, die Ja-Sager sind. Und da haben wir also ein doppeltes Problem. Und deshalb erleben wir gerade in der Politik so häufig, dass man Fehler zwar zugeben müsste, weil es die anderen sehen, aber sie machen es nicht, weil sie sich keine Blöße geben wollen.
Woher weiß ich denn, ob ich ein Problem mit meiner Fehler-Selbsteinschätzung habe?
Mindestens durch drei Dinge. Einerseits durch eine kritische Selbstreflexion, dass ich selber innegehen muss und dazu brauche ich ein Wertesystem. Was ist fair und unfair, was ist korrekt und nicht korrekt, was gehört sich und was gehört sich nicht. Wenn ich das aber schon nicht habe, brauche ich Leute um mich herum, die mich spiegeln, spiegeln, spiegeln und sagen, da ist ein Fehler, da ist ein Problem, da läufst du an die Wand und mach das nicht. Wehe, wenn ich nur Leute um mich herum habe, denen ich verbiete, ja, kritische Dinge zu sagen. Und wenn ich schon in meinem eigenen Team niemand habe, der mich darauf hinweist, dann brauche ich Leute aus der weiteren Umgebung, man nennt dieses Fremdreflexion, ja, also die einen da spiegeln. Also die Strategie, wie ich mich weiterentwickeln kann, wie ich aus Fehlern lernen kann, wäre Selbstreflexion, Teamreflexion und Fremdreflexion.
Und vielleicht auch ein bisschen zumindest skeptisch zu werden, wenn die Fehler, die mir so begegnen in meinem Leben, immer die anderen machen.
In der Tat, ja. Also diese Idee, ich bin okay, das Problem sind der anderen, das ist natürlich sehr verbreitet, ist natürlich sehr selbstwertschützend, aber das ist verheerend. Und Gott sei Dank zeigt die Forschung, Weisheit und Reife hängt eng damit zusammen, dass man selber die Fehler auch sieht bei sich selber und sich daraus entwickelt.
Ja. Und sie auch akzeptieren
und,
kann.
Ja, einerseits akzeptiert, ja, und sagt, okay, nobody's perfect. Und gleichzeitig aber auch versucht, sie zu minimieren, so es möglich ist.
In kleinen Schritten, das Optimale können wir sowieso nicht erreichen. Und eine Null-Fehler-Kultur ist nicht wünschenswert. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Es geht einfach nicht, das ist nicht realistisch. Dieter Frey, einen Appell wünsche ich mir von Ihnen am Ende. Was sagen Sie, müssen wir in Zukunft tun? Welche Forderungen haben Sie?
Ich muss jetzt eine Sache nochmal klären.
Ja, gerne.
Nämlich mit der Null-Fehler-Kultur, dass ich da nicht missverstanden werde. Es gibt durchaus Bereiche, wo ich eine Null-Fehler-Kultur brauche, bei jedem Atomkraftwerk, bei jedem Flugzeug, bei jedem Auto. Also das heißt, dass da das Produkt und die Prozesse, die dürfen da nicht fehlerhaft sein, obwohl wissend, dass auch Fehler passieren. Das ist, wo ich manchmal einfach 120% Lösungen brauche. Aber um Himmels Willen nicht in den täglichen Ablauf von Familie, von Kindergarten, von Firmen und von zwischenmenschlichen Zusammenleben, weil das der Tod von allem ist. Er macht die Menschen eigentlich krank. Sondern da brauche ich eine gewisse Flexibilität und da soll man Fehler machen dürfen, wie wir es auch schon gesagt haben.
Ihr Appell.
Genau. Ja, mein Appell wäre, Fehler und Kritik nicht negativ zu sehen, sondern als Chance zu sehen, aus Fehlern zu lernen, durchaus auch die Bereitschaft zu haben, Fehler zu machen.
Also ein Trial-and-Error-Prinzip.
Trial-and-Error-Prinzip, zu versuchen, zu experimentieren, neue Lebensentwürfe auch zu planen und umzusetzen und vor allem die Leute, die Fehler machen, nicht zu bestrafen, sondern mit ihnen zu reden, Ursachenanalyse zu betreiben. Wenn man das erkennt, dass man einerseits ein Fehlerbewusstsein hat, das heißt durchaus den Fehler entdeckt, aber dann sich selber nicht straft und anderen, der den begangen hat, nicht abstraft, dann kann dieses eine tolle Kultur bewirken, nämlich eine offene Kultur, wo man sich daraus entwickelt. Ja? Denn Fehler sind ja immer auch die Chance für Weiterentwicklungen.
für Innovationen auch so eine Experimentierfreude zuzulassen. Da nimmt man sich unter Umständen einiges jetzt als Unternehmenschef womöglich, aber auch als Gesellschaft im Ganzen, wenn man sowas nicht zulässt. Aber für einen Einzelnen ist es doch relativ schwer. Wie kann ich sowas implementieren? Wie kann ich sowas institutionalisieren als Einzelner? Wo fange ich da an?
Ja gut, es fängt letztlich immer mit Einzelnen an. Und der Einzelne muss natürlich Verbündete suchen. Je mehr Macht der Einzelne hat, zum Beispiel innerhalb der Hierarchie, umso besser. Aber er muss bestimmte Dinge proklamieren. Und wenn dieses zu einer Kultur wird, also zu einem Wert, ja, dass die Leute nicht abgestraft werden, sondern dass wir alle begierig sind, uns weiterzuentwickeln und dass da der Fehler ein ganz entscheidendes Element für diese Weiterentwicklung ist, dann profitieren letztlich alle davon. Ja. Letztlich muss immer ein Einzelner beginnen. Letztlich muss immer ein Einzelner darauf hinweisen, wenn es nicht gut genug läuft. Und da sieht man, da braucht man Zivilcourage, da braucht man eine gewisse Diplomatie, insbesondere bei Leuten, die da sehr empfindsam sind. Aber ohne das Einwirken, ohne den Mut von Einzelnen, dafür zu kämpfen, dafür zu stehen, da Gesicht zu zeigen, wird es nicht zum Leben gebracht werden.
In diesem Sinne ein Appell an die Zivilcourage und auch an den Einzelnen, gelassen zu sein im Umgang mit sich und mit den anderen. Nobody is perfect. Mehr als nur eine Worthülse, sondern tatsächlich ernst zu nehmen. Wir sind eben einfach nicht perfekt. Das fällt auch gerade mir gar nicht so leicht, denn ich bin auch gerne jemand, der 120% Lösungen liefert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dieter Frey, vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren in HR2 Kultur in Doppelkopf. Wir tauchen jetzt ein in eine fabelhafte Welt mit Musik aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Was hat es mit der letzten Musik auf sich, die Sie sich gewünscht haben?
Das hat mit meiner ältesten Tochter Lena zu tun, die Klavier gespielt hat und die dieses gespielt hat. Und immer wenn diese Musik im Radio kam, hat sie mich angerufen oder ich sie angerufen und haben wir das immer gemeinsam gehört. Und es sind so schöne Erinnerungen.
Und das hören wir jetzt von Jan Tiersen. Comptine d'un autre été l'après-midi.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.